Wort für unser Herz. Amen. Die Jahreslosung dieses Jahr geht ja um dieses frische, lebendige Wasser, was Susanne vorher auch mit angeführt hat. Ich will dem Durstigen geben von dem lebendigen Wasser umsonst. Das ist auch heute mein Thema, aber ein bisschen anders. Ein paar andere Aspekte noch dabei. Und ich habe es genannt, Leben aus der Quelle oder aus der Zisterne. Jonathan, vielleicht kannst du das erste Bild mal zeigen. Wir sind ja Menschen, die auch visuell Dinge aufnehmen und dann vielleicht auch ein bisschen besser sich einprägen können. Leben aus der Quelle oder Leben aus der Zisterne? Beides ist ja Wasser. Man könnte auch sagen, Leben aus erster Hand oder Leben aus zweiter Hand. Beides ist Wasser, aber was ist denn der Unterschied? Bitte gleich mal das zweite Bild. Ah, ne, da ist es ja schon, ja. Also ich habe da, das könnte man sicher ergänzen noch, aber ich habe ein paar Punkte mir überlegt. Was ist denn der Unterschied zwischen diesem Wasser links und dem Wasser rechts, was sich da so sammelt und irgendwo im Keller wunderschön gemauert sammelt und vorrätig ist? Die Frische ist ein Unterschied. Die Lebendigkeit ist ein Unterschied. Erreichbar sind beide. Vielleicht sogar die Zisterne ein bisschen besser. Links könnte man ausrutschen und reinfallen. Es könnte riskant sein, bei dieser Quelle oder bei diesem Bach Wasser zu schöpfen. Machbar? Was können wir machen? Was ist in unserer Hand? Da ist es die Zisterne. Und das ist ja auch das Faszinierende daran, dass es in unserer Macht steht, diesen Wasservorrat uns zu schaffen. Gott benutzt dieses Bild und lässt es durch den Propheten Jeremia seinem Volk einmal sagen. Vielleicht gleich das nächste, und das kann dann bleiben. Da sagt Gott in Jeremia 2, hört das Wort Jahwes, ihr Nachkommen Jakobs, ihr Sippen vom Haus Israel. So spricht der Herr. Welches Unrecht fanden eure Väter an mir, dass sie sich von mir entfernten, dass sie dem Nichts nachliefen und so selbst zu nichts geworden sind? Und dann sagt er weiter, hat je ein Volk seine Götter getauscht? Dabei sind es noch nicht einmal Götter. Doch mein Volk tauscht seine Herrlichkeit ein gegen das, was gar nichts nützen kann. Schaudert ihr Himmel, bebt vor Entsetzen, spricht der Herr. Denn mein Volk hat ein doppeltes Unrecht verübt oder eine doppelte Sünde begangen, schrieb Luther. Mich verließen sie die Quelle lebendigen Wassers, um sich Regengruben auszuhauen, Zisternen mit Rissen, die das Wasser nicht halten. Das ist ein Bild dafür, dass das Volk Israel damals sich nicht zufrieden geben konnte mit diesem unsichtbaren, nicht greifbaren Gott, der ihnen nicht irgendwie verfügbar war. Sie wollten sein wie die anderen Völker und auch Götterstatuen bauen und Altäre und Rituale haben, Dinge, die sie sich selber schaffen konnten, an die sie sich halten konnten. Und Sünde auf Deutsch heißt ja, das Ziel verfehlt. Wasser ist Wasser. Eigentlich könnte man sagen, ist ja egal, wo sie das Wasser herholen. Aber das Ziel ist verfehlt. Es ist nicht ein bisschen weniger oder einfach zweitklassiges Leben oder zweitklassige Religion. Nein, Gott sagt, es ist Sünde. Ihr habt mein Angebot missachtet. Ihr habt das Ziel verfehlt. Ich habe euch geführt. Ich will euch alles sein und ihr bastelt euch andere Götter. Es ist eben verlockend, sich selbst eine sichere Zisterne zu graben, anstatt auf den unsicheren Regen und die Quellen zu warten. Und so war es ohne Bild für Israel verlockend, sich selber Götter zu schaffen, wie die anderen Völker ringsherum. Sie sagten einmal zu einem Propheten, als sie einen König haben wollten, wir wollen auch so sein wie die anderen Völker. Warum müssen wir denn irgendwas Besonderes sein? Warum müssen wir so einen Gott haben, den man überhaupt nicht sehen kann und greifen kann und vor dem man nicht sich irgendwie hinwerfen kann und irgendwie das in der eigenen Hand haben kann? Wir wollen auch verfügbare Götter haben, sonst hat man ja nichts in der Hand. Das zieht sich im Alten Testament ganz durch, immer wieder diese Anfechtung. Auch in den Psalmen sagt mal einer der Psalmdichter: Ich bin fast verrückt geworden, als ich gesehen habe, wie die anderen leben und wie es denen gut geht, wie sie glücklich sind. Und ich frage nach Gott und er schweigt. Bis er dann durchbricht zu dieser Erkenntnis oder zu diesem Bekenntnis, wo er sagt: Wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde. Dann frage ich nicht nach Zweitrangigem, nach Zweitbestem. Dann habe ich ja Gott. Ich habe ihn nicht in der Hand, aber ich habe ihn, ich kenne ihn. Ich habe eine Beziehung zu ihm. Und er endet dann in diesem Psalm 73: Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Dir nahe zu sein ist mein Glück. Das war auch mal die Jahreslosung. Wenn wir uns von Gott, von diesem lebendigen, nicht greifbaren Gott zurückziehen, um anderswo satt zu werden, dann zieht sich auch Gott von uns zurück. Er respektiert unsere Entscheidung, wenn wir anderswo satt werden wollen oder wenn wir nichts von ihm wissen wollen. Und wenn wir da nicht aufpassen und wieder umkehren, dann gewöhnen wir uns an diese Ersatzlebendigkeit. Dann verlieren wir uns darin, in diesem Ersatz, in diesem Zweitbesten, Zweitrangigen. Denn wir hätten ja gern etwas Greifbares, etwas Konkretes. Und die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, ist: Suchen wir Gott um jeden Preis oder suchen wir sichtbaren Segen, greifbares Glück? Was ist unsere erste Priorität? Liefern wir uns ganz Gott aus oder wollen wir möglichst schnell sichtbare Antworten auf unsere Fragen und Bedürfnisse? In unserem Hauskreis haben wir jetzt einige Wochen lang aus diesem Buch Tom, nicht wie bei Räubers, gelesen. Manche kennen das vielleicht. Und da gibt es eine Szene oder über einige Kapitel hinweg. Tom war ja ein Räuberjunge, wird dann als Königskind adoptiert, aber eigentlich kommt er aus einem anderen Volk. Die haben ihn damals verkauft an die Räuber. Und dieser König gibt ihm dann den Auftrag, zurückzugehen in sein ursprüngliches Volk und eine bestimmte Botschaft auszurichten. Dort wird er erstmal ins Gefängnis gesteckt mit seinen Freunden, weil sie als Spione betrachtet werden. Er kommt dann irgendwie frei und hat dann diese innere Stimme, und auch von jemand anders hört er das wie eine Prophetie: Du musst auf einen Berg gehen. Dort wird Gott dir zeigen, wie es weitergeht. Dann geht er auf diesen Berg und wartet. 3 Tage lang. Nur Kälte, nur Nebel. Er ist völlig verzweifelt und sauer, weil er Gott nicht erfährt. Er hört nichts von Gott. Er erwartet, dass Gott ihm dort eine Wegweisung gibt oder sagt, wie es weitergehen soll. Nichts passiert. Gott ist nicht verfügbar. Dann steigt er ab vom Berg und hat dann eine Begegnung mit einer Frau, die er seither nicht kannte. Seine Mutter von diesem früheren Volk, wo er verstoßen worden war. Seine Mutter, die ihm seither nicht bekannt war. Und in dieser Begegnung mit der Mutter bekommt er Antworten auf viele Fragen und merkt dann im Nachhinein, Gott war ihm doch ganz nahe. Gott hat diese Zeit benutzt, um ihn vorzubereiten, dieser Frau zu begegnen und Antworten zu bekommen. Das war für mich ein Bild, dass die Begegnung mit Gott nicht in unserer Verfügungsgewalt steht. Wenn wir uns die Begegnung mit Gott verfügbar machen wollen, dann basteln wir uns selber irgendeine Religion. Mit unseren Ritualen, nach unseren Regeln, aber wir begegnen nicht wirklich dem lebendigen Gott. Ich habe irgendwann einmal schon dieses Bild hier auch erzählt, habe ich mal gelesen, wunderschönes Bild, ein Harmonium. Jemand spielt auf dem Harmonium, alles stimmt, die Noten stimmen, die Finger laufen wunderbar, keiner hört irgendwas, weil der Wind fehlt. Das Harmonium ist verfügbar, die Tasten sind verfügbar, die Noten kann man schreiben und abspielen. Aber dieser Wind muss den Ton machen, der Geist Gottes muss die Lebendigkeit schaffen, sonst sind es Rituale, sonst ist es unsere Religion. leben aus der Zisterne, aus dem Selbstgemachten, was in unserer Verfügungsgewalt steht. Was ist denn unser tiefstes Bedürfnis als Menschen? Kann man sicher verschiedene Dinge nennen, aber ich glaube, unser tiefstes Bedürfnis ist der Wunsch nach Lebendigkeit, dass wir uns lebendig fühlen, dass wir dieses prickelnde Gefühl der Lebendigkeit erleben. Oder man könnte auch sagen, das ehrfürchtige Staunen über Schönheit, über Wahrheit. Und manchmal erfahren wir das. Plötzlich leuchtet es manchmal auf, wie so ein Geschenk. Zum Beispiel Erfahrung in der Musik, in der Kunst, in der Sexualität, in der Natur, im Kosmos. Wenn man diese Sternbilder sieht, die fernen Galaxien, manchmal denkt man, naja gut, ist halt ein schönes Bild. Aber manchmal erfasst mich das so, als ob ich denke, das ist wirklich wahnsinnig schön. Ein Bild für den großartigen Schöpfer. Und diese Erfahrungen von diesem prickelnden Gefühl, jawohl, ich lebe, ich bin wichtig, ich bin lebendig, das können wir nicht machen. Das ereignet sich oft ganz unerwartet. Wenn wir es in unserer Verfügung haben wollen, wenn wir es machbar machen wollen, geht es zum Teil, wie man eine Zisterne bauen kann. Aber es erfüllt uns nicht zutiefst. Es ist nur wie so ein Vorgeschmack. Und dann brauchen wir es immer wieder. Es wird zur Sucht. Suchtmittel haben wir greifbar in unserer Macht. Da brauchen wir nicht lange drauf warten. Und der Griff nach Suchtmitteln geht auch viel schneller als dieses Warten auf diese Erfahrung der Lebendigkeit. Suchtmittel habe ich in meiner Verfügung. Der Klick auf vorgespielte Bilder im Internet zum Beispiel, auf Bilder der Lebendigkeit, der Schönheit, der Erotik, das geht schnell und leicht, aber macht mich nicht satt. Im Gegenteil, es lässt uns leer zurück und wieder gierig nach Wiederholung in der Hoffnung, dass wir vielleicht doch satt werden könnten. Ich denke, das ist der Hauptunterschied. Leben aus der Quelle oder Leben aus der Zisterne. Aus dem, was wir uns selber machen können und verfügbar haben. Das ist das biblische Bild für diese Lebendigkeit, die Quelle, das lebendige, frische Wasser. Es gibt noch ein anderes Bild, ein starkes Bild in der Bibel. Das kennen wir auch aus dem Psalm 23. Ich habe nochmal in meiner Bibel nachgeguckt. Und war dann ganz erstaunt. Der ganze Psalm ist fett gedruckt. Also alle wichtigen Bibelverse sind in meiner Bibel fett gedruckt. Nur dieser eine Vers nicht. Und den finde ich besonders interessant. Da heißt es, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und schenkst mir voll ein. Ich finde das ein unheimlich starkes Bild. Stellen wir uns das einfach mal vor. Das ist völlig illusionär, aber stellen wir uns das vor. In einem Kriegsgebiet, der Krieg tobt und da sitzt einer an einem Tisch und wird bedient. Du schenkst mir voll ein. Ein ganz schwaches Abbild ist vielleicht, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in einem Wildpark war oder Nationalpark. In Afrika waren wir da mal. Und völlig unerwartet, da gibt es ja auch ganz tolle Luxus-Lodges und so weiter. Das war da nicht, aber wir fuhren dahin. Da vorne war eine Wasserstelle mit Tieren. Und dann hat dieser Ranger gehalten, stieg aus und hat aus dem Gebüsch so ein paar Klapptische und Klappstühle rausgeholt. Die stehen da halt immer für die Gäste, die kommen. Und dann sitzt man da und kriegt was eingeschenkt und beobachtet die wilden Tiere. Das ist nicht so gefährlich, aber das ist so ein ganz schwaches Abbild auch davon. Ein Tisch im Angesicht von Gefahren, von Schwierigkeiten. Und das heißt, du schenkst mir voll ein. Ich hole mir nicht mein Getränk und schenk mir ein. Gott schenkt mir voll ein. Das ist dieses Bild. Gott kann uns satt machen, auch in widrigen Umständen. Und viele Christen auf dieser Welt erleben das ja auch im Angesicht von furchtbaren Schwierigkeiten und Widerständen und Feinden, realen Feinden. Bei uns sind die Feinde vielleicht ganz anders. Eine Krankheit, eine Behinderung, gemobbt werden oder vernichtende Aussagen, die wir vielleicht irgendwann mal in unserem Leben gehört haben. Du bist eine Schande Gottes, hat mir neulich einer erzählt, wurde zu ihm gesagt. Die haben das dann besprochen, der andere hat sich entschuldigt, aber das sitzt tief wie ein Messerstich. Oder wenn einem immer wieder gesagt wird, du kannst nichts. Oder eine Patientin hat mir neulich erzählt, ihre Mutter hätte ihr immer wieder gesagt, mein Leben wäre viel leichter gewesen, wenn ich dich nicht geboren hätte. Und das ist wie so ein Feind, wie ein Messerstich durchs ganze Leben hindurch. Und dann sagt dieses Bibelwort, angesichts solcher Feinde will Gott uns an seinen Tisch einladen und satt machen. Mit seiner Gegenwart, mit seiner Liebe. Du schenkst mir voll ein, du gibst mir umsonst. Ich habe einen gedeckten Tisch. Ich muss nicht neidisch sein auf andere, die vielleicht irgendwas anderes haben, was Sichtbares. Der Neid verzehrt mich nur und trennt mich. Ich muss auch nicht stolz sein über das, was ich da kriege. Stolz macht mich nur hart und trennt mich auch. Sondern ich darf satt werden. Du bereitest vor mir einen Tisch. Das ist jetzt ein anderes Bild, so ähnlich wie diese Quelle mit dem lebendigen Wasser. Bilder, mit denen Gott uns anbietet und daran erinnert und immer wieder zeigt, bei ihm gibt es wirklich diese Lebendigkeit, nach der wir uns sehnen. Das Staunen über die Größe Gottes. Aber dazu brauche ich auch Zeit, mich von ihm sättigen zu lassen, mich in seine Gegenwart zu stellen und da auszuhalten. Susanne hat am Anfang ein Wort genannt, was Jesus einmal sagt, wer an mich glaubt, wer mit mir verbunden ist, der wird selber gefüllt und satt und aus ihm, aus seinem Innersten strömen dann Quellen lebendigen Wassers. Das ist doch sicher der Wunsch von jedem von uns, dass wir selber satt werden und etwas bedeuten können für andere und anderen helfen können, auch satt zu werden. Das ist die erste Dimension, Quelle oder Zisterne. Dann noch ein paar Gedanken zu einer zweiten Dimension, Quelle oder Zisterne. Die Quelle ist das Bild für die lebendige Frische. Die Zisterne für den Vorrat, für den Speicher, aber auch für das Abgestandene. Und im geistlichen Bereich müssen wir uns fragen, leben wir in einer lebendigen, frischen, täglichen Beziehung mit Jesus oder haben wir ein geistliches Leben aus dem abgespeicherten Vorrat? Zehren wir von früheren Erfahrungen und Erkenntnissen? Ich weiß noch, in der Jugend war ich öfters bei Freizeiten, damals CVJM-Freizeiten in der Nähe von Tübingen. Und das hat mich immer total fasziniert und auch geistlich irgendwie herausgefordert und mir Impulse gegeben. Und nach ein paar Wochen ist das wieder abgeflaut. Ich habe dann davon irgendwie gelebt, von dieser Erinnerung, davon gezehrt, aber es war dann irgendwie wieder weg. Und dann wieder mal ein Auf und wieder mal ein Ab. Vielleicht erleben es manche so von Sonntag zu Sonntag. Am Sonntag bekommt man geistliche Impulse, man singt und betet zusammen, man hört Gottes Wort, wird aufgebaut und irgendwie reicht es vielleicht so bis zum Freitag oder bis zum Samstag und dann ist aus. Der Vorrat, der Speicher. Wo ist die tägliche Quelle? Viele von uns haben sicher ganz intensive geistliche Erfahrungen gemacht mit dieser Gegenwart Gottes. Ich selber habe zwei ganz besondere Erfahrungen gehabt in meiner Vergangenheit. Das erste Mal, als ich bewusst mich für Jesus entschieden habe, wo ich dann plötzlich mit einer unheimlichen Freude und Gewissheit erfüllt war. Ein totales Gefühl dieser Lebendigkeit. Ich bin lebendig mit Jesus. Oder das zweite Mal, mein Berufungserlebnis für den missionsärztlichen Dienst in Tansania. Vorher war ich am Zweifeln und Überlegen, soll ich nicht, sollen wir, schaffen wir das, können wir das und so weiter. Und plötzlich war da dies wie so ein Berufungserlebnis und alle Fragen waren wie weg. Es war mir völlig klar, jawohl, das ist der richtige Weg. Gott zeigt uns diesen Weg und ich hatte eine ganz tiefe Freude und Gewissheit. Aber das ist Vergangenheit. Davon kann ich heute nicht mehr leben. Das sind wichtige Erfahrungen, hinter die ich nicht zurück kann. Aber mit denen kann ich heute nicht leben. Das ist zu wenig. Für manche war vielleicht die Taufe eine ähnliche Erfahrung, so ein Hochgefühl oder auch nicht nur Gefühl, eine Gewissheit. Jawohl, ich bin lebendig mit Jesus, ich bin aus diesem Wasser heraus, ich habe neues Leben. Aber das ist erst der Anfang. Wir wissen, dass manche, die getauft sind, dann hinterher was weiß ich, sich irgendwie dran gewöhnen und irgendwie dann wieder weg sind. Das heißt, so eine einzelne Erfahrung, das reicht nicht. Das ist nur der Anfang des Weges und wir können davon nicht leben, wir können davon nicht zehren. Vielleicht ein paar Tage oder ein paar Wochen. Und die Erinnerung ist ja auch wunderbar. Im Psalm heißt es mal, vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Aber davon können wir heute nicht leben. Wir brauchen heute die lebendige Beziehung zu Jesus. Diese Erfahrungen sind nämlich nicht wiederholbar, nicht machbar. Wie eine Zisterne baubar ist, machbar ist, ich habe sie in meiner Verfügung. Solche Erfahrungen der Gegenwart Gottes sind nicht wiederholbar oder machbar. Wir können aber täglich danach streben, uns täglich Christus öffnen, täglich auf ihn hören wollen, eine Auszeit nehmen immer wieder, um uns in ihn hineinzuversenken, sein Wort aufzusaugen, aufzunehmen, seinen Geist in uns, zu uns sprechen lassen. Im Psalm steht mal, die Gott suchen, denen wir das Herz aufleben. Das wünschen wir uns doch, dass unser Herz auflebt und nicht irgendwie so gedämpft ist, deprimiert ist. Und in so einer Auszeit können wir dann sagen, Jesus, du bist jetzt da. Der PC ist aus. Jesus, du bist da. Das Handy ist aus. Der Fernseher ist aus. Aber du bist da. Ich will jetzt auf deine Stimme hören. Ich will Anteil haben am Leben Gottes und es dann auch weiter strömen lassen. Damit schließt sich der Kreis wieder zum Anfang des Gottesdienstes, wie Susanne uns begrüßt hat. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wer mit mir verbunden ist, wer diese Auszeit mit mir hat und alles andere abschaltet, von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Nochmal zusammengefasst, diese beiden Bilder, Quelle oder Zisterne. Die erste Dimension war Gott oder Ersatzgötter, Ersatzbefriedigungen, die uns vielleicht ein bisschen Gefühl geben von Lebendigkeit, die uns aber nicht satt machen, die uns höchstens süchtig machen und binden. Und das zweite Bild, Quelle oder Zisterne, lebe ich täglich lebendig und frisch in der Beziehung mit Jesus oder zehre ich von der Vergangenheit, von früheren Erfahrungen und gebe mich damit zufrieden? Jesus lädt uns ein, immer wieder, jeden Tag neu, diesen Weg auf uns zu nehmen oder man kann auch sagen, dieses Abenteuer zu wagen. Wer durstig ist, der komme zu mir und trinke. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Amen. Für die, die gerne was Schwarz auf Weiß nach Hause nehmen wollen, ich habe ein paar von den Stellen aufgeschrieben und da drüben als Zettelchen hingelegt. Jetzt wollen wir noch zusammen beten, gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.